Wir fahren fort in unserer Betrachtung des ersten Buches Mose und in der Betrachtung des Lebens von Jakob und lesen zuerst den Text. Lasst uns Vaters Buch aufschlagen im ersten Buch Mose im Kapitel 32. Erste Mose, Kapitel 32, die Verse 2 bis 22. Wir lesen im Vers 2. Und Laban stand früh am Morgen auf, küsste seine Söhne und seine Töchter und segnete sie. Und Laban ging und kehrte an seinen Ort zurück. Und Jakob zog seiner Wege. Da begegneten ihm Engel Gottes. Und Jakob sagte, als er sie sah, das ist das Heerlager Gottes. Und er gab dieser Stätte den Namen Machanaim. Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau in das Land Seir, das Gebiet Edom. Und er befahl ihnen, so sollt ihr zu meinem Herrn, zu Esau sagen, so spricht dein Knecht Jakob. Bei Laban habe ich mich als Fremder aufgehalten und bin bis jetzt geblieben. Und ich habe Rinder und Esel, Schafe und Knechte und Mägde, und ich sende Boten, es meinem Herrn mitzuteilen, um Gunst zu finden in deinen Augen. Und die Boten kehrten zu Jakob zurück und sagten, wir sind zu deinem Bruder, zu Esau gekommen, und er zieht dir auch schon entgegen. Und 400 Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde Angst. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, die Schafe, die Rinde und die Knechte und die Kamele in zwei Lager. Er sagte sich nämlich, wenn Esau über das eine Lager kommt und es schlägt, dann wird das übrig gebliebene Lager entkommen können. Und Jakob sprach, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft und ich will dir Gutes tun. Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Rette mich doch vor der Hand meines Bruders, vor der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn, dass er nicht etwa komme und mich schlage, die Mutter samt den Kindern. Du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja Gutes will ich dir tun und deine Nachkommenschaft zahlreich machen, wie den Sand des Meeres, den man vor Menge nicht zählen kann. Und er übernachtete dort in jener Nacht und er nahm von dem, was in seine Hand gekommen war, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. 200 Ziegen und 20 Böcke, 200 Mutterschafe und 20 Widder, 30 säugende Kamele mit ihren Fohlen, 40 Kühe und 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselhengste. Und er gab sie in die Hand seiner Knechte, Herde für Herde besonders, und sagte zu seinen Knechten, zieht vor mir her, und lasst einen Abstand zwischen Herde und Herde. Und er befahl dem Ersten und sagte, wenn mein Bruder Esau dir begegnet und dich fragt, wem gehörst du an und wohin gehst du und wem gehören diese da vor dir, dann sollst du sagen, deinem Knecht Jakob, es ist ein Geschenk gesandt an meinen Herrn, an Esau und siehe, er selbst ist hinter uns. Und auch dem Zweiten, auch dem Dritten, auch allen, die hinter den Herden hergingen, befahl er, nach diesem Wort sollt ihr zu Esau reden, wenn ihr ihn trefft. Und sollt sagen, siehe, dein Knecht Jakob ist selbst hinter uns. Denn er sagte sich, ich will ihn versöhnen durch das Geschenk, das vor mir hergeht. Danach erst will ich sein Gesicht sehen. Vielleicht wird er mich ja annehmen. So zog das Geschenk vor ihm her, er aber übernachtete in jener Nacht im Lager. Soweit zunächst Gottes Wort. Ihr Lieben, ihr werdet heute vielleicht innerlich ein wenig hin und her geworfen, denn unser neues Genesis-Kapitel, das wir heute und an den kommenden Sonntagen betrachten wollen, beginnt mit einem wahren Paukenschlag. Was ist passiert? Schauen wir noch mal ein wenig zurück. Früh am Morgen stand Laban auf und machte sich fertig für die Heimreise. Er ging zu seinen Enkeln und zu seinen Töchtern, küsste sie zum Abschied und er erhob seine Hände über sie und segnete sie. Dann machte er sich auf den Weg und zog zurück nach Haran, nach Hause. Jakob war erleichtert und nahm seinen Weg ins Vaterhaus wieder auf. Er zog durch die Wüste mit seinen Frauen und Kindern, mit seinen Schafen und Ziegen, mit Kamelen und Eseln und mit Kühen und Ochsen. Hat er alles vergessen? Ist sein Zorn weg? Wer weiß? Gott weiß es. Der Herr weiß alles. Ist das nicht ein wahres Idyll? Ein Idyll von Frieden und Zufriedenheit? Doch plötzlich gehen ihm die Augen über. Engel begegnen ihm. Gottes Boten auf seinem Weg. Jakob sieht sie. Woher weiß er, dass es Engel sind? Sie sind plötzlich einfach da. Sind dir schon einmal Engel begegnet? Nein, sagst du? Nicht, dass du wüsstest, sagst du? Bist du dir da ganz sicher? Oder hast du dir einfach keine Gedanken darüber gemacht? Hast Ereignisse nicht wahrgenommen? Hast unerwartete Hilfen übersehen? Bist du schon einmal auf der Straße vor dich hingefahren? Dann stand da am Straßenrand einer und winkt heftig. Du hast ihn nur aus dem Augenwinkel wahrgenommen. Aber direkt hinter der Kurve liegt ein Tanklaster quer über die Fahrbahn. Oder hast du schon einmal von einem Schaufenster gestanden und die schönen Auslagen darin bewundert und plötzlich kriegst du einen Schubs, du stolperst seitwärts und direkt neben deinem Fuß knallt ein Dachziegel auf die Straße. Oder hast du noch nie dein Kind oder deinen Enkel die Gartentreppe runterrennen sehen, gesehen, wie das Kind stolpert und sich zu überschlagen droht und dann nach einer ganz unmöglichen Bewegung mitten in der Luft doch wieder auf den Füßen steht? Ganz sicher sind dir schon Engel begegnet. Du hast es nur nicht bemerkt. Die Engel kommen an Jakob vorbei und sammeln sich. Es sind viele. Es sind sehr viele. Als Jakob sie sieht, sagt er sich, so viele, das ist ja ein Heer. Ein Kriegsheer von Gott. Hier muss Gottes Kriegslager sein. Und er nannte die Stelle Machanagim, das heißt Doppellager. Denn hier treffen zwei Lager aufeinander, das seine und das Gottes. Da mag sich Jakob gedacht haben, was bedeutet das? Ist es ein gutes Zeichen oder ein böses? Gibt es Krieg? Krieg mit den Boten Gottes? Oder gar Krieg mit Gott? Das ist ja furchtbar. Wie in Bethel. Oder gibt es Krieg mit Esau? Wer weiß es? Gott weiß es. Jetzt setzt bei Jakob ein Phänomen ein, das die modernen Psychologen als Angsthierarchie benennen. Die Angst versucht, sich der Person zu bemächtigen und dem inneren Kampf, der daraus entsteht, bilden sich fünf Phasen aus. Weil die erste Phase Furcht ist, müssen wir zuerst klären, was der Unterschied zwischen Angst und Furcht ist. Furcht ist ein bestimmtes Gefühl des Bedrohtseins. Im Unterschied zur Angst ist sie objektbezogen. Das heißt, sie tritt nur dann auf, wenn eine konkrete Gefahr in Sicht ist. Man fürchtet sich vor etwas Konkretem, vor etwas Greifbarem, vor etwas, das man vor Augen hat. Angst ist demgegenüber ein allgemeiner Affekt oder ein Gemütszustand, der im Unterschied zur Furcht einer unbestimmten, einer nicht konkreten Lebensbedrohung entspringt. Das deutsche Wort kommt aus dem Lateinischen und zwar von dem Eigenschaftswort angustus, das eng bedeutet. Und so fühlen wir uns auch, wenn wir ängstlich sind, in die Enge getrieben. Angst steht zum Beispiel auch auf den Zusammenhang mit körperlichen Erscheinungen oder Fehlfunktionen, besonders der Lunge und des Herzens, wie Asthma, Angina oder Atemnot. Und bildet auch neurotische Störungen wie etwa Phobien aus. Ängste, ganz unbestimmte Ängste vor irgendwelchen Dingen, die keine Bedrohung im Eigentlichen darstellen. Das zeigt, Furcht ist eine vernunftgesteuerte Schutzfunktion des Lebens, die verhindern will, dass der Mensch unkalkuliert Risiken eingeht, die sein Leben bedrohen können. Angst hingegen ist ein Instrument der Finsternis, die versucht, mit Hilfe der Angst die Seele des Menschen handlungsunfähig zu machen und so eine aktive Hinwendung des Menschen zu Gott zu verhindern. Daher kommt auch das Wort von der namenlosen Angst, weil der Mensch den Grund nicht benennen kann. Nun, wie schon gesagt, setzt jetzt, als er das göttliche Kriegsaufgebot gesehen hat, bei Jakob die Angsthierarchie ein. Ihre 5 Phasen sind in unserem Kapitel sehr gut zu erkennen. Die erste Phase beginnt im Vers 4 mit Furcht. Furcht vor Esau. Die folgerichtige Reaktion Jakobs ist Recherche. Er versucht, sich in den bevorstehenden Dingen selbst zu orten und seine Chancen zu ermitteln. Das Ergebnis dieser Ermittlung führt in Vers 8 in die zweite Phase der Angsthierarchie. Diese zweite Phase beginnt mit einer ersten starken Angstwelle. Sie versucht bereits, Jakobs Handlungsfähigkeit einzugrenzen. Er denkt über Auswege nach, muss sich aber eingestehen, dass er im Grunde machtlos ist. Seine Reaktion ist auch hier folgerichtig. Er erinnert sich an die Zusagen, die Gott ihm gemacht hat, in Vers 10, und betet. Nun beginnt die dritte Phase der Angsthierarchie. Das Gebet hat Jakob gestärkt und ihn wieder bedingt handlungsfähig gemacht. Er antwortet darauf ab Vers 14 mit einem hektischen Aktivismus, stellt Geschenke zusammen, teilt seinen Besitz auf, bringt ab Vers 23 Familie und Besitz über den Fluss und versucht so, seine Fährte aufzusplitten. Die vierte Phase ab Vers 25 ist eine Bedrohung und eine Chance. Angst und Widerstandswille halten sich in Jakob die Waage. Er ist bereit zu kämpfen für den Sieg, jedes Risiko einzugehen. Darüber und über die fünfte Phase, die endgültige Überwindung der Angst ab Vers 28, werden wir in 14 Tagen von Mike mehr hören. Bisher haben wir über die Struktur des Kapitels und damit der heutigen Predigt gesprochen, die ich Gebet macht die Furcht kraftlos benannt habe. Und damit auch gleich die Gliederung klargestellt, die wir hier vor uns sehen. Nun müssen wir uns um den Inhalt bemühen. Bisher waren die Lebensabschnitte im Dasein Jakobs für uns verhältnismäßig einfach nachvollziehbar. Aber nun beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt. Seine Lebensphase in Haran ist abgeschlossen. Laban ist friedfertig heimgezogen. Das liegt nun hinter Jakob. Vor ihm liegt das offene Land und eine neue Aufgabe, die ihn fordert. Die Versöhnung mit seinem Bruder Esau. Und sofort ist Jakob wieder in seinem alten Trott. Einerseits wie gelähmt vor Furcht, verfällt er andererseits gleich wieder in Aktivismus. Diesen neuen Abschnitt im Leben Jakobs können wir nicht verstehen, ohne die Gnade und Liebe Gottes in tiefer Bewunderung anzuschauen. Liebe lässt niemals den Gegenstand der Liebe los. Hat sie im vorigen Kapitel Jakob vor Laban bewahrt, ist sie jetzt bereit, ihm den Weg zur Begegnung mit Esau, seinem Bruder, zu bahnen. Unser Abschnitt beginnt mit den Worten: Und Jakob zog seiner Wege, da begegneten ihm Engel Gottes, in Vers 2. Müssen wir nicht über Gottes Vorsorge staunen? Durch diese Begegnung wollte Gott seinem Knecht Mut einflößen. Was lag nicht alles in dieser Liebesäußerung der Sendung der Engel? Damit wollte Gott seinem Knecht sagen: Du brauchst keine Sorge zu haben. Deine Angst vor Esau ist unbegründet. Verlass dich ganz auf mich. Vertraue mir. Vertrau doch endlich. Habe ich dich nicht durch alle Übungen und Gefahren gebracht? In all den Jahren der Knechtschaft war ich bei dir und um dich. Wie gestern, so bin ich auch heute derselbe und ebenso morgen und in alle Ewigkeit. Nie werde ich dich verlassen. Nie werde ich dich versäumen. Das Heerlager meiner Diener soll vor dir herziehen. Um deinetwillen mache ich sie zu Winden und zu einer Feuerflamme. Geht Jakob darauf ein? Ruft er freudig bewegt: O Gott, wie groß bist du, wie unvorstellbar ist doch deine Gnade? Leider nicht. Gering ist die Wirkung der Begegnung mit dem Heerlager Gottes. Jakob kommt gar nicht auf den Gedanken, von ihnen Beistand und Hilfe zu erwarten. Selbst ist der Mann, der seine Vorteile zu wahren weiß, ist sein Motto. Seine Schleue wird ihm schon etwas einfallen lassen. Er sieht wohl die Engel, doch alles, was er dabei empfindet, drückt er in den Worten aus: Das ist das Heerlager Gottes. Dann nennt er den Ort Doppellager und damit ist für ihn die Sache erledigt. Wie schade. Jakob war doch immerhin etwas gelungen, was bisher weder Abraham noch Isaak zu tun vermocht hatten. Er zog aus der Fremde 2 Frauen und 12 Söhne mit in das Leben und den Geist des Glaubens hinein, in dem er selbst von Gott erzogen wurde. Jakobs Söhne sind alle Stammväter eines auserwählten Gottesvolkes geworden. Um ihrer Reinigung und Läuterung willen wurden sie zwar durch die schwersten Gerichte geführt, sie blieben aber in Gottes Hand ein Gefäß, das nicht wie Ismael und Esau als untauglich verworfen werden musste. Gott bereitete sich in ihnen ein Volk zu, das fähig war, ihm als Träger und Dolmetscher der göttlichen Offenbarung inmitten der Völkerwelt zu dienen. So hatte Jakob also durch seinen Dienst bei Laban Menschen für Gott gewonnen. Mit diesem wertvollen Gut befand er sich samt seinen Zelten und Herden auf dem Heimweg. In Frieden hatte Laban ihn schließlich ziehen lassen. Als er sich nun nach dem Abschied von Laban am nächsten Tag auf dem Wege befand, da begegneten ihm Elohims Engel. Das sollte offenbar eine neue Glaubensstärkung für Jakob sein, denn vor ihm lagen starke Erprobungen. Er wusste nicht, wie ihm Esau gesonnen sei oder ob sich sein Zorn in der langen Zeit seit seiner Flucht gelegt hatte. Seine Mutter hatte ihm noch nicht sagen lassen, dass er heimkommen solle. So eine dunkle, völlig undurchsichtige Zukunft lag vor ihm. In dieser Situation erschienen ihm Gottes Boten. Er hatte sie bereits dienstbereit auf einer Leiter auf und niedersteigen sehen, als er 20 Jahre zuvor die Heimat und die Zelte seiner Eltern verlassen hatte. Jetzt erschienen sie ihm erneut an einem Wendepunkt seines Lebens. Er sieht sie wie ein Heerlager, wie eine großartige Heeresmacht Gottes. Er nennt den Ort Mahanaim, Doppellager, denn es sind sich hier zwei Lager begegnet, das Lager Jakobs und das Lager der Gottesboten, die nun gemeinsam den weiteren Weg gehen sollten. Das ist Glaubensstärkung, wie Menschen sie zu einer Stunde erleben, wenn ihre Seele die Sprache Gottes versteht. Erneut bietet Gott nun die Gelegenheit, ihn in seiner Durchhilfe kennenzulernen. Aber der fleischliche Eifer bindet Gott buchstäblich die Hände. Diese Haltung muss unausweichlich später nach Penuel führen, in den Zerbruch. Liebe Geschwister, aus meiner eigenen Lebenserfahrung kann ich euch bestätigen, Erfahrungen mit Gott macht man ausschließlich in der völligen Preisgabe des Eigenwillens. Und Gott wendet nur dem seinen Segen zu, der sich im inneren Zerbruch an sein Wort klammert. Unser Glaubensleben ist deshalb oft so arm, weil alle gemachten Erfahrungen seiner Güte und Liebe uns nicht zu einem größeren, wachsenden Vertrauen anspornen. Es ist immer die Ängstlichkeit der Natur, die uns in verstandesmäßige Überlegungen drängt, wie wir am besten mit menschlichen Mitteln die Situation meistern. Das ist aber die Haltung Jakobs. Dadurch erleiden wir große, sehr schwere Verluste, weil die notwendigen Glaubenserfahrungen ausbleiben. Gott möchte uns so gern ganz in die Hand bekommen. Unsere Verlegenheiten sind seine Gelegenheiten. Wie soll denn Wachstum im Glauben zustande kommen, wenn wir ständig aus allen Schulen ausbrechen, wenn wir ihm nie stillhalten, sondern immer nur darauf bedacht sind, selbst das Leben zu meistern? Bis ins Allerkleinste, Alltäglichste hinein dürfen wir dem vertrauen, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, wie der Liederdichter sagt. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Zurück zu unserem Text. Da heißt es, und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau in das Land Seir, das Gebiet Edom. Und er befahl ihnen, so soll dir zu meinem Herrn, zu Esau sagen, so spricht dein Knecht Jakob. Bei Laban habe ich mich als Fremder aufgehalten und bin bis jetzt geblieben. Und ich habe Rinder und Esel, Schafe und Knechte und Mägde, und ich sende Boten, es meinem Herrn mitzuteilen, um Gunst zu finden in deinen Augen. Jakobs Zukunft liegt in Dunkel gehüllt vor ihm. Was mag die Begegnung mit seinem Bruder Esau mit sich bringen? Er kann ihr nicht ausweichen. Sich ganz auf Gottes Hilfe zu verlassen, so weit ist er immer noch nicht. Deshalb muss er in seiner Klugheit handeln. Hätte er nicht aus der erst soeben erfahrenen Hilfe lernen müssen, sich rückhaltlos in die Arme Gottes zu werfen? Wie leicht und sorgenfrei hätte dann sein Weg verlaufen können? Aber fleischliche Wege sind schwere Wege. Jakob greift, um den Zorn Esaus zu beschwichtigen, zu einem gewohnten Mittel. Sein Plan ist fertig. Weil ihm noch die Gottesfurcht fehlt, bricht Menschenfurcht in ihrer ganzen Schwere auf. Er sendet Boten zu Esau, um für sich um Gnade zu bitten. Wohin die Angst doch führt. Wer die Gnade Gottes nicht annimmt, ist auf die Gnade der Menschen angewiesen. Armer Jakob, bist du der Träger der Verheißungen Gottes? Hast du es nötig, bei Menschen um Gunst zu betteln? Tu doch weg, was dein Gewissen beschwert. Bringe deine Nöte deinem Gott und dein Gang wird sicher sein. Wirf dich in Reue und Buße in die Arme des gnädigen Gottes und du wirst frei von aller Menschenknechtschaft. In unserem Text heißt es weiter, und die Boten kehrten zu Jakob zurück und sagten, wir sind zu deinem Bruder, zu Esau gekommen und er zieht dir auch schon entgegen und 400 Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde Angst. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, die Schafe, die Rinder und die Kamele in zwei Lager. Er sagte sich nämlich, wenn Esau über das eine Lager kommt und es schlägt, dann wird das übrig gebliebene Lager entkommen können. Esau hat also schon Kenntnis von dem Heimkehrer Jakob. Kaum sind die Boten Jakobs ausgesandt, da kehren sie auch schon mit einer Botschaft zurück. Esau ist mit einer Heeresmacht von 400 Mann unterwegs und hat es offenbar sehr eilig. Seine Absichten sind unbekannt. Jakob denkt an das Schlimmste. Seine Lage scheint aus menschlicher Bewertung aussichtslos. Esau entgegentreten, einen Kampf wagen, unmöglich. Flucht mit den Kindern und der ganzen Herde, ebenfalls unmöglich. Was tun? Jakob, in was für eine Lage hast du dich mit all deiner Klugheit hineinmanövriert? Deine Schlauheit, Kraft und Energie haben dich oft aus verschiedenen Situationen herausgerettet, aber hier und jetzt reichen sie nicht aus. Du befindest dich ausweglos in einer Sackgasse. Angst, Todesangst hat dich befallen. Unser Text sagt, da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde Angst. Jakob sendet also von Mahanaim aus Boten zu Esau, die ihm erzählen sollen, was Jakob während der 20 Jahre in der Fremde erlebt hat. Wenn Esau ihn mit seiner reichen Familie, seinen vielen Knechten und Mägden und mit seinen großen Herden sehen würde, sollte er wissen, dass Jakob sich all dies durch eigenen Dienst erworben hatte. Nachdem die zurückkehrenden Boten Jakob von Esaus großer Heeresmacht berichten, da fürchtet er sich verständlicherweise. Jetzt ist noch ein weiteres Heerlager auf den Plan getreten. Esau mit seiner bewaffneten Macht. Und sie steht Jakobs Lager gegenüber. Zwei geschichtliche Größen, aber wie grundverschieden in ihrem innersten Wesen. Dort, auf der einen Seite Esau als der gemachte Mann, als der starke Mann, der von seinem Schwert lebt und über 400 Bewaffnete gebieten kann. Hier Jakob mit seinem Familienleben in der Fremdlingschaft, ein Heimatsuchender, der sich zwar in seinem Dienst durch Gott gesegnet sieht, doch vermeintlich schutzlos den Weg des Lebens geht. Nun sollte der Kampf entscheiden, wer von beiden das Leben und die Zukunft gewinnen würde. Liebe Geschwister, ihr erkennt hier die beiden Prinzipien, die vom ersten bis zum letzten Tag der Welt miteinander ringen und eigentlich den ganzen Inhalt der Weltgeschichte ausmachen und beschreiben. Hier in Jakob sehen wir das Glück eines reichen Familienlebens, den Reichtum eines gesegneten Dienstes, den Glauben an die Gegenwart der schützenden Heerlager Gottes. Doch den Esau begegnet uns der Glanz einer sich selbstbewussten Macht, der starke Wille zu ungebundener Freiheit, das klare Ziel einer skrupellosen Herrschaft, der sich alles Menschliche und Materielle im Leben und im Aufbau unterwerfen muss. Hier Jakob Dienst, dort Esaus Schwert. Wem soll die Zukunft gehören? Im Text haben wir gelesen, da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde Angst. Was nun? Not lehrt bekanntlich beten. Das wäre die Rettung. Doch Jakob ist immer noch nicht mit sich am Ende. Ein neuer Plan wird entworfen. So schnell wirft ein Jakob die Flinte nicht ins Korn. Wozu hat man denn seinen Verstand? Er teilt das Volk und die Herde in zwei Züge. Er denkt, wenn Esau gegen den einen Zug kommt und ihn schlägt, wird der dann übrig geblieben entrinnen können. Menschlich betrachtet hat er da klug gehandelt. Jakob ist offenbar immer noch der alte, kluge Rechner. Wie lebensnah ist in diesem Kapitel all das geschildert. Alles ist aus der menschlichen Angst herausgeboren. Esau soll denken, der erste Zug sei Jakobs ganzer Besitz. Doch all diese Versuche bringen nicht die erhoffte Sicherheit. Es gibt einfach keinen Ausweg. Zunächst sind alle Möglichkeiten erschöpft. Da endlich wendet sich Jakob hilfesuchend an seinen Gott. Was für ein wunderbares Gebet, das da aus der geängsteten Seele emporsteigt. Wir lesen, und Jakob sprach, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft und ich will dir Gutes tun. Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Rette mich doch vor der Hand meines Bruders, vor der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn, dass er nicht etwa komme und mich schlage, die Mutter samt den Kindern. Du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja Gutes will ich dir tun und deine Nachkommenschaft zahlreich machen wie den Sand des Meeres, den man vor Menge nicht zählen kann. Es ist wohl das erste Mal, diesen Mann Jakob so ergreifend rufen zu hören. Er hat auch vorher von Gott gewusst. Er hat im Bethel den offenen Himmel gesehen. Er hat Gottes Hilfe erprobt und erfahren. Aber es bedurfte der völligen Verbauung seines Weges, ehe er vor Gott am Boden liegt. Es ist schon richtig, dass Jakob Gott an seine Zusagen erinnert. Aber ihm fehlt noch die persönliche Glaubensverbindung. Das beweist die Anrede in seinem Gebet, dass er ihn den Gott Abrahams und Isaaks nennt, dass er ihn aber noch nicht seinen Gott nennen kann. Wohl sehen wir hier eine gewisse Beugung und Anerkennung der Güte und des Segens des Herrn. Doch all dies ist auch wieder nur aus der Not herausgeboren. Es geht dem Geängsteten zunächst um den Halt seiner Familie und der Herde. Gott soll noch Nothelfer sein. Und es muss zuvor noch die tiefe Nacht hereinbrechen, bis Jakob im Zusammenbruch seines Eigenwillens die Sonne des Lebens aufgeht. Obwohl er sich Knecht Gottes nennt, bringt ihm sein Rufen und Beten nicht die erhoffte letzte Sicherheit und Beruhigung. Der berechnende, der schlaue Jakob wird sofort wieder aktiv. Esau, sein Bruder, soll mit Geschenken versöhnlich gestimmt werden. Wir lesen, und er übernachtete dort in jener Nacht und er nahm von dem, was in seine Hand gekommen war, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. 200 Ziegen und 20 Böcke, 200 Mutterschafe und 20 Widder, 30 säugende Kamele mit ihren Fohlen, 40 Kühe und 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselhengste. Und er gab sie in die Hand seiner Knechte, Herde für Herde besonders, und sagte zu seinen Knechten, zieht vor mir her und lasst einen Abstand zwischen Herde und Herde. Und er befahl dem Ersten und sagte, wenn mein Bruder Esau dir begegnet und dich fragt, wem gehörst du an und wohin gehst du und wem gehören diese da vor dir, dann sollst du sagen, deinem Knecht Jakob, es ist ein Geschenk gesandt zu meinem Herrn, zu Esau, und siehe, er selbst ist hinter uns. Obwohl Jakob zu Gott gebetet hat, dass er ihn von der Hand seines Bruders befreien möge, kann ihn das doch offenbar nicht beruhigen. Er will Esau durch ein Geschenk versöhnen. Er setzt sein Vertrauen auf das Geschenk und nicht auf Gott allein. Wie sagt der Prophet in Jeremia 17, Vers 9? Trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Oft fällt es schwer, den eigentlichen Grund unseres Vertrauens ausfindig zu machen. Wir bilden uns ein oder möchten uns selbst gern einreden, dass Gott unsere Stütze ist, während wir in Wirklichkeit unser Vertrauen auf irgendeine von uns selbst erfundene Methode setzen. Hättet ihr euch vorstellen können, dass Jakob kurz nach seinem Gebet sagen konnte, ich will ihn versöhnen durch das Geschenk? Hatte Jakob sein Gebet denn ganz vergessen? Machte er aus seinem Geschenk einen Gott? Setzte er mehr Vertrauen auf einige Stück Vieh als auf Gott, in dessen Hände er sich soeben noch gegeben hatte? Diese Fragen erheben sich, wenn wir betrachten, wie sich Jakob in dieser Situation verhielt. Aber wir brauchen nur in unsere eigenen Herzen zu blicken, um die wahrheitsgemäße Antwort zu erhalten. In diesem Spiegel erkennen wir, wie auch aus der Geschichte Jakobs, dass wir uns viel leichter auf unsere eigene Weisheit verlassen als auf Gott. Wir müssen aber früher oder später zu der Erkenntnis kommen, dass all unsere Eigenleistungen ganz und gar Torheit sind und dass der wahre Weg der Weisheit darin besteht, unser volles Vertrauen auf Gott zu setzen. Leider sind wir oft sehr zufrieden mit uns selbst, wenn wir alle erlaubten Mittel angewendet und den Segen Gottes auf sie herabgefleht haben. Aber wenn das der Fall ist, gelten unsere Gebete nicht viel mehr als unsere Pläne, weil wir uns mehr auf sie als auf Gott stützen. Wir müssen wirklich mit allem, was aus unserem eigenen Ich hervorkommt, am Ende sein, ehe Gott sich uns offenbaren kann. Und wir werden nie unser eigenes Planen ablegen, solange wir nicht mit unserem eigenen Ego ein Ende gemacht haben. Wir müssen verstehen lernen, dass alles Fleisch wie Gras ist und all seine Anmut wie Feldblumen, die vergehen. Nun, Jakob teilt die Geschenke klug auf und lässt dafür die vorgesehene Herde Viehs in 5 voneinander unabhängigen Abteilungen voranziehen. Den Knechten, die das Vieh treiben, schärft er ein, was sie bei Kontakt mit Esau sagen müssen. Auch vorher, bei der Aussendung der ersten Knechte, hörten wir schon diese eigenartigen Bezeichnungen. Mein Herr und dein Knecht, so lautet die Sprache eines Sklaven, aber doch nicht die eines Mannes, der sich seiner Würde und Stellung vor Gott bewusst ist. Hier ist es die Sprache eines Kriechers, der mit menschlichen Mitteln und Ausflüchten einer drohenden Gefahr entgehen will. Dahin führt uns die Anklage eines bösen Gewissens und unvergebener Schuld. Wir sagten es schon, wo keine Gottesfurcht ist, bricht automatisch Menschenfurcht aus. Wer nicht ein Knecht Gottes sein will, der in völligem Gehorsam dessen Ansprüchen entspricht, wird der Menschenknecht. Statt mit Gott ins Reine zu kommen, versucht Jakob, Esau zu blenden. Ich will ihn versöhnen, sein Angesicht zudecken durch das Geschenk, das vor mir hergeht. Sein Vertrauen stützt sich nicht auf Gott, sondern auf das Geschenk. Wer diesen Mann zuvor beten gehört hat, rette mich doch aus der Hand meines Bruders, denn ich fürchte ihn, dass er etwa komme und mich schlage. Wer ihn vorher so beten gehört hat, kann sich kaum vorstellen, dass er kurze Zeit danach sagt, ich will ihn versöhnen. Hat Jakob sein Gebet vergessen? Ist ihm sein Geschenk zum Gott geworden? Hier sehen wir, wie arglistig und böse unser Herz ist. Wir reden ja auch so gern von unserem Gottvertrauen. Doch wie oft ertappen wir uns dabei, dass die von uns selbst erfundenen Mittel die letzte Stütze bilden. Wir sind stets geneigt, auf unsere persönliche Klugheit und Intelligenz mehr zu vertrauen, als alle Hilfe restlos von Gott zu erwarten. Wenn wir unsere eigenen Pläne fertig haben, dann darf er diese höchstens noch bestätigen oder mit seinem Segen bedenken. Meistens sind unsere Gebete von dieser Art. Viel zu wenig denken wir an das Wesentliche. Das ist nämlich Folgendes. Wenn sich Gott in seiner Macht offenbaren soll, dann müssen wir erst mit allem, was unserem eigenen Ich entspringt, ganz und gar am Ende sein. Möge uns der Herr dazu verhelfen. Die Anstrengungen Jakobs, Sühne zu schaffen, sind sehr groß. Ob es wohl reicht? Esau für den entwendeten Segen zu entschädigen? Jakobs Aussage, vielleicht wird er mich annehmen, bringt seine Ungewissheit und Not zum Ausdruck. Darum auch die 5 Abteilungen und Aufgliederungen der Herden. Ein Geschenk nach dem anderen soll vorgeführt werden. Diese Schau soll Esau überwältigen und seinen Zorn besänftigen. In diesem Versuch liegt ein echtes Bild von der Ohnmacht des Menschen vor uns, selbst Sühnung zu schaffen. Alle derartigen Anstrengungen müssen fehlschlagen. Nie kann es der Werksgerechtigkeit gelingen, Gott in seinen gerechten Forderungen versöhnlich zu stimmen. Durch eigene Anstrengungen kann der Gerechte nie und nimmer befriedigt werden. Das kann nur über das Kreuz geschehen. Denn vom Kreuz her ruft Gott selbst dem Sünder zu: Ich habe eine Sühnung gefunden. Alle anderen Versuche führen am Ziel vorbei und enden in der ewigen Verdammnis. Weil Jakob das noch lernen muss, führt ihn auch sein Weg in die bedeutungsvolle Nacht. Es heißt in unserem Text, er übernachtete in jener Nacht im Lager. Aber Jakob schlief nicht in der Nacht. Er legte sich hin auf sein Lager, er drehte sich hin und her und stand wieder auf, ging in seinem Zelt auf und ab. Er war ganz aufgeregt, legte sich wieder hin, aber er schlief nicht. Er machte kein Auge zu. Dann stand er wieder auf, mitten in der Nacht, und zog sich an. Er weckte seine Frau und seine Kinder, nahm seine Frauen Lea und Rahel und die Dienerinnen Billa und Zilpa und alle seine Kinder und brachte sie hinunter an den Fluss, an den Jabbok. Und er ging mit ihnen an der Furt über den Fluss und er holte alles, was er hatte, alle seine Tiere und seine Hirten und brachte sie hinüber ans andere Ufer. Aber er selbst, er blieb zurück, unten am Fluss im Dunkel der Nacht. Nacht ist um ihn, in ihm und vor ihm. Eine Nacht voller Unruhe, die aber dann, wie wir in 14 Tagen hören werden, in die eigentliche Begegnung mit Gott führt. Der innere Zerbruch führt zum Aufgang der Sonne in Phnuel. Ist unser Gott nicht wunderbar? In allen Nöten und Ängsten des Lebens will er uns segnen, damit sein mit uns gestecktes Ziel erreicht wird. Wir sollten uns wirklich bereitwillig darauf einlassen. Lasst uns beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns diesen Jakob, deinen Knecht, zu einem Beispiel und Lehrstück gegeben hast. Dass du uns durch ihn lehrst, wie unser Weg zu dir führt und mit dir weitergehen kann. Lieber Vater, segne uns alle darin, dass wir deinem Wort folgen, dass wir nicht nur hören, sondern auch Täter des Wortes werden und dass wir unsere Hilfe in voller Gänze von dir erwarten. Schenke uns Gnade zu diesem Vertrauen. Wir loben und preisen dich. Amen.